Heute im New Lawyers Podcast Nils Krause, Partner und Head of Corporate M&A Germany bei DLA Piper.
Also ich glaube, Megatrends sind Entwicklungen, die zum einen sehr lange wirken, sehr nachhaltig auch wirken, also kein kurzzeitiger Effekt von ein oder zwei Jahren. Und es sind auch Entwicklungen, die eine sehr große Breitenwirkung haben. Also nicht nur in bestimmten Unternehmen stattfinden oder in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, sondern die gesamte Gesellschaft erfassen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Nils Krause ist Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei DLA Piper. Als Leiter der deutschen Praxisgruppe Corporate M&A berät er Unternehmen bei M&A-Transaktionen. Außerdem ist er nun zum International Co-Head Corporate Legal Products and Innovations für die globale M&A-Gruppe ernannt worden. Heute möchte ich mit ihm über sein Fachgebiet und über juristische Megatrends sprechen und außerdem auch darüber, wie Juristinnen und Juristen und Kanzleien mit Veränderungen umgehen sollten. Schön, dass du da bist, Nils Krause.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein kann.
Ich habe eine schöne Icebreaker-Frage für dich, die ich ganz gerne mal Leuten stelle. Und zwar, ich hoffe, dir ist das Konzept der unpopular opinion bekannt. Also eine Meinung, die irgendwie nicht so der Norm entspricht, die selten vertreten wird gegebenenfalls. Und ich möchte gerne von dir wissen, was ist denn deine most unpopular opinion?
Da habe ich natürlich ganz viele, aber vielleicht aus dem Anwaltsmarkt kommt, würde ich sagen, Dinge auf den Punkt bringen und seine Meinung äußern, auch unabhängig von der Stellung und der Seniorität. Damit habe ich mir schon als junger Anwalt viele Freunde gemacht. Ich finde das aber wichtig. Ich finde, Kanzleien sollten das aushalten können und ich finde, wir lernen alle davon.
Und wo bist du da schon mal angeeckt?
Naja, nicht jede Meinung findet immer nur Freunde. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du die juristische Welt wahrnimmst, aber ich finde sie weiterhin noch sehr stark geprägt als eine, in der du dir Stellung und damit auch Meinung erarbeiten muss und wo man vielleicht nicht unbedingt sagt, wir hören jetzt auf den First Year Associate oder den Referendar, sondern das entscheidet der Partner. Und ich glaube, das ist ein falsches Prinzip. Der Partner hat Verantwortung, der ist auch wichtig, aber ich glaube sehr daran, dass es wichtig ist, Leuten unabhängig von dem jeweiligen Titel zuzuhören und auch Raum zu geben, beziehungsweise, dass die Leute auch sagen, ich sag das jetzt. Also auch wenn ich hier der Referendar bin oder wenn ich First Year Associate bin, das fällt mir auf, das möchte ich artikulieren. Und ich sehe in der jüngeren Generation eine stärkere Tendenz. Ich sehe aber in der Breite des Anwaltmarktes noch eher Leute, die das nicht teilen. Insofern ist es leider vielleicht noch eine weitere unpopular opinion.
Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eine ziemlich traurige Aussage zu sagen, dass es eine unpopular opinion im Anwaltsmarkt ist, dass man unabhängig von seiner Senioritätsstufe seine Meinung äußern kann und sollte. Speaking of which, du bist ja Partner bei DLA Piper.
Ja.
Du bist also Teil des Problems. Nein, Quatsch.
Oder der Lösung.
Oder der Lösung. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, wie sich vielleicht gegebenenfalls diese Rolle auch verändern muss. Du bist auf jeden Fall im Bereich M&A unterwegs. Erklärst du nochmal kurz, was deine Haupttätigkeiten sind und welche Mandanten du jetzt speziell auch vertrittst?
Ja, also der Bereich Mergers and Acquisitions, also Unternehmenskäufe, ist relativ breit gefächert. Das sind klar Transaktionen in rein Deutschland, wie aber auch über die Grenze hinweg, wo es darum geht, andere Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben oder auch zu veräußern. Das ist so ein ganz wesentlicher Bereich von M&A. Teilweise werden auch Joint-Venture-Projekte dazu gerechnet, also wo ich ein Gemeinschaftsunternehmen errichte, idealerweise ein Equity-Joint-Venture, wo also mindestens zwei Gesellschafter zusammengehen und eine weitere Gesellschaft hochziehen für ihr strategisches Projekt. Und das ist so mein Bereich, insbesondere im Cross-Border-Feld. Also ich arbeite sehr stark international, sehr stark über die Grenze hinweg, habe die letzten 17 Jahre Projekte in ganz Europa gemacht, Asien, Pazifik, Nordamerika, Südamerika, also viel gesehen. Und das ist auch so meine persönliche Spezialität. Und meine Mandanten kommen aus sehr, sehr unterschiedlichen Sektoren. Ich berate meistens größere mittelständische Unternehmen, aber auch größere Konzerne, wie aber auch immer mal wieder Private Equity Gesellschaften, bin aber selber kein reiner Private Equity Anwalt, sondern bin eher für die sogenannten strategischen Investoren unterwegs bei Kauf- wie Verkaufsprozessen.
Ich habe schon im Intro angekündigt, wir wollen heute über das Thema Megatrends sprechen. Zunächst mal ganz juristisch ein bisschen Definitionsfrage. Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt ein Megatrend und ab wann ist etwas nicht nur ein Trend, sondern ein Megatrend?
Ja, also wie bei juristischen Definitionen gibt es da wahrscheinlich auch mehrere Meinungen und auch Mindermeinungen, aber ich starte vielleicht mit meiner Ansicht. Also ich glaube, Megatrends sind Entwicklungen, die zum einen sehr lange wirken, sehr nachhaltig auch wirken, also kein kurzzeitiger Effekt von ein oder zwei Jahren. Und es sind auch Entwicklungen, die eine sehr große Breitenwirkung haben, also nicht nur in bestimmten Unternehmen stattfinden oder in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, sondern die gesamte Gesellschaft erfassen, auch relativ global wirken. Das muss jetzt nicht vielleicht jedes Land sein, aber auch kein regionaler Effekt und wahrscheinlich auch häufig eine gewisse Komplexität hat. Und Komplexität wird ja manchmal mit kompliziert oder Kompliziertheit verwechselt. Mhm. Im Wesentlichen geht es da nur, dass es unterschiedliche Schichten und Effekte sind, die zusammenwirken, die unterschiedlich miteinander reagieren. Das kann auch manchmal kompliziert sein, muss nicht zwingend kompliziert sein. Aber das ist so ein bisschen die Entwicklung. Und ich glaube, an diesen verschiedenen Dimensionen erkennt man dann auch das Große. Und davon gibt es eben bestimmte Entwicklungen, die länger laufen. Das meine ich eben auch mit der Langfristigkeit. Und andere Megatrends, die, sagen wir mal, frischer hinzukommen oder nochmal eine andere Stärke und Bedeutung gewinnen.
Wir haben ja jetzt nun in den letzten paar Jahren eine globale Pandemie gehabt, die, glaube ich, alle als ziemlich große Veränderung wahrgenommen haben. Du bist aber schon einige Jahre länger dabei und kannst deswegen vielleicht ja auch nochmal auf die Zeit vor Corona schauen und sagen, was sind denn deiner Meinung nach Trends gewesen, die diese Größe, Megatrend und diese Komplexität überhaupt mitgebracht haben, gerade weil du als M&A-ler natürlich relativ viele Marktbeobachtungen hast.
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Megatrends. Also Corona ist sicherlich ein radikaler Bruch in vielerlei Hinsicht, aber schon lange vor Corona gab es Megatrends, die auch weiterlaufen, sich auch noch heute fortsetzen. Das ist beispielsweise Globalisierung. Also wobei Globalisierung ja jetzt auch im Lichte von der russischen Aggression in der Ukraine, auch die Konflikte oder zunehmenden Konflikte zwischen USA und China teilweise auch nochmal anders gedacht wird. Ja, aber ein Megatrend ist sicherlich Globalisierung. Gesundheit auch ein ganz wichtiger Bereich. Mobilität. New Work ist vielleicht ein Megatrend, der sich durch Corona nochmal sehr, sehr stark verändert hat. Sicherheit, also im vollumfänglichen Sinne, ist auch ein großer Megatrend. Nachhaltigkeit, ökologische Fragen, auch die haben sicherlich nochmal einen neueren Spin bekommen. Aber die Diskussion ist nicht neu. Aber auch da siehst du beispielsweise, dass sich über die Jahrzehnte das Thema sehr, sehr verändert hat. Also Megatrends ist kein neues Phänomen. Es gibt sie schon länger und sie wirken aber sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr nachhaltig.
Würdest du sagen, dass das jetzt intensiver geworden ist, als es früher war? Weil du sagst, Megatrends an sich sind kein neues Phänomen, aber inwiefern ist es denn dann überhaupt irgendeine Veränderung? Werden sie irgendwie komplexer? Werden sie intensiver? Gibt es Faktoren, die dazu führen, dass wir uns damit jetzt mehr auseinandersetzen?
Naja, du hast schon beispielsweise Entwicklungen wie, keine Ahnung, digitaler Wandel, Automatisierung, digitale Infrastruktur. Das sind sicherlich Themen, die jüngeren Datums sind, jünger getrieben werden, wenngleich der Begriff beispielsweise künstliche Intelligenz ja auch Jahrzehnte alt ist. Also der ist ja jetzt nicht in den letzten 10 Jahren gekommen, ganz im Gegenteil. Das ist schon viel früher gedacht worden. Aber ich glaube, wir sehen gerade durch technische Möglichkeiten in verschiedenster Form und Digitalisierung nochmal eine stärkere Beschleunigung und damit auch nochmal andere Möglichkeiten. Das heißt aber nicht, dass der Trend an sich jetzt noch gar nicht da war. Er bekommt eine andere Geschwindigkeit, eine andere Bedeutung und damit auch andere Möglichkeiten und auch Möglichkeiten im positiven Sinne.
Ist es eigentlich eine Besonderheit des M&A-Marktes oder der Tätigkeit im M&A-Bereich, dass man die Dinge und solche Trends, Bewegungen besonders schnell mitbekommt? Oder wie lange dauert es, bis man mitbekommt, dass sich irgendwie in der Gesellschaft und dann auch in den konkreten Mandaten etwas verändert?
Ach, also das hängt bestimmt auch von der individuellen Auffassungsgabe ab, aber also ich sag mal, was mich an M&A weiterhin begeistert und hoffentlich auch junge Kollegen, Kolleginnen daran begeistert, ist, dass es kein rein juristisches Thema ist. Und damit möchte ich jetzt nicht Bereiche abwerten oder disqualifizieren, die stärker juristisch geprägt sind. Aber M&A ist am Ende des Tages eine Schnittmenge aus klar juristischen Themen. Du verhandelst einen Vertrag, du musst bestimmte Klauseln draften, die rechtssicher sind, den Mandanten schützen. Aber es geht um mehr. Also um ein Beispiel aufzugreifen, nehmen wir mal Megatrend Globalisierung. Da würden wir im jetzigen M&A-Umfeld überlegen wir uns natürlich, was bedeuten die derzeitigen Spannungen, Handelskonflikte, was bedeutet das für Mandanten? Wie müssen wir heute Mandanten beraten? Und wir würden bei unseren Projekten teilweise eben auch mit dem Vorstand, mit den Geschäftsführern besprechen, wie man Risiken in der Zukunft abfedern kann. Wie leicht kann ich mich aus einer Region zurückziehen? Wie einfach kann ich mein Geschäftsmodell ändern, Lieferketten ändern und, und. Also all diese Fragen, die teilweise Unternehmen in den letzten 1,5 Jahren, je nachdem, welche Ursache man sich anschaut, dann doch stark getroffen haben. Und das ist so eine Sache, wo man eben über das Juristische hinausgeht, auch in geopolitische Aspekte hinein. M&A hat immer eine sehr, sehr starke wirtschaftliche Betrachtung. Also wir denken und diskutieren auch viel in betriebswirtschaftlichen Kategorien. Und es hat natürlich eine sehr internationale Dimension oder kann eine sehr internationale Dimension haben, die ich persönlich sehr schätze, wenn du mit anderen Kulturen Themen verhandelst, weil man einfach unglaublich viel, ja, nochmal selber für sich lernt und übersetzen muss. Und damit meine ich jetzt nicht übersetzen muss in eine gemeinsame Sprache wie Englisch, sondern eben auch bestimmte Sachverhalte, Positionen und vielleicht auch schwierige Verhandlungsthemen kulturell vermitteln. Und diese Schnittstellen, also beziehungsweise wer diese Schnittstellen gut beherrschen möchte, braucht auch eine, glaube ich, eine große Offenheit und auch eine Neugierde. Und deswegen, glaube ich, greifen wir im M&A-Bereich diese Themen stärker auf. Aber meine Kollegen aus dem IPT beispielsweise würden mich jetzt natürlich anzählen, weil die sagen, digitalen Wandel, das begleiten wir jeden Tag. Also insofern ist meine Aussage auch nicht ganz richtig, aber M&A ist sicherlich ein Bereich, der eine sehr, sehr hohe Affinität hat und zwar auch über das Juristische hinaus.
Ja, das finde ich eine interessante Perspektive, wenn man sich anschaut, dass man in dem Bereich durchaus andere Fähigkeiten braucht, die weit über die juristischen Fähigkeiten hinausgehen. Und da dann auch direkt ergänzend die Frage, muss sich da also an dem Selbstbild der Anwaltschaft irgendetwas verändern? Würdest du sagen, die Rolle des Anwalts oder der Anwältin ist in diesem Kontext eine ganz andere als früher?
Ja, also mein Vater ist ja auch Anwalt, also praktiziert heute nicht mehr, aber der würde mich, glaube ich, nicht als Anwalt richtig wahrnehmen. Also für den bin ich irgendwas anderes.
Da kann ich direkt mal ergänzen, weil die Hörer sehen dich ja nicht, ja. Also der sitzt jetzt hier in so einem Sweater, in so einem grünen und hinter ihm ist, ich weiß nicht, was es ist, ich nenne es mal moderne Kunst.
Würde ich auch sagen. Ist moderne Kunst.
Könnte man sagen. Auf jeden Fall könnte man auch meinen, dass ich jetzt hier gerade mit irgendwie so einem Techie-Gründer spreche, ja, um das jetzt mal sehr klischeehaft zu benennen. Meinst du das damit oder auch noch andere Themen?
Ich habe mir Bilder wie Sweater nur für diese Folge ausgeliehen. Ich steige gleich wieder in meinen dreiteiligen Anzug. Nein, nein. Also, ja, das ist eine Äußerlichkeit, die meine ich damit nicht. Wobei Äußerlichkeiten vielleicht auch bestimmte Meinung transportieren, aber mal davon losgelöst, sondern mir geht es eigentlich eher um ein Mindset. Ich glaube, wo Juristinnen, Juristen gut beraten sind heute und sicherlich auch unabhängig vom Rechtsgebiet, ist nochmal anders an Themen rangehen, eine andere Offenheit. Also wenn ich an meine juristische Ausbildung zurückdenke, die jetzt ein bisschen länger zurückliegt, dann bestand die größtenteils auch darin, dass man ja eben repetitiv sich Sachverhalte reindrillt, Definitionen lernt. Und Das hat auch alles einen gewissen Charme. Ich glaube nur, es geht um mehr. Und ich habe auch in der juristischen Prüfungsleistung gesehen, das hat sich zum Glück gewandelt, vielleicht jetzt nicht in jedem Bundesland und jedem Prüfungsamt. Aber ich glaube, es geht auch stärker darum, den unbekannten Fall zu lösen, was ich eine ganz wichtige Fähigkeit finde. Denn wir erleben heute Sachverhalte, die neu sind, die wir irgendwie regeln müssen, die wir in den Griff bekommen müssen. Deswegen glaube ich, ist man als Jurist heute sehr, sehr gut beraten, mit einer Offenheit ranzugehen und auch mit einer gewissen Neugierde. Und das sehe ich gerade bei jüngeren Kollegen, dass da noch eine gewisse Hemmschwelle da ist oder auch Schwierigkeit. Ich finde halt nicht immer genau meinen Fall im Kommentar. Das ist auch nicht schlimm, aber ich muss meinem Mandanten trotzdem eine Einschätzung geben können. Und dann gibt es Kollegen, und zwar nicht nur jüngere Kollegen, sondern auch andere Anwälte, die ihrem Mandanten dann sagen, ja, das ist problematisch. Nur, dass das problematisch ist, das weiß der Mandant selbst, deswegen kommt er ja vorbei.
Deswegen ist er da.
Genau, deswegen ist er da. Ich meine, wir beide lächeln jetzt so ein bisschen darüber, aber das ist häufig eine Aussage von Anwälten, weil dann eben auch gesagt wird, naja, ich weiß es selber nicht ganz genau und ich gehe jetzt auch nicht in die Haftung für das Thema. Und ich glaube, da sind Juristen heute gut beraten, wenn sie einen anderen Angang haben. Damit meine ich nicht hart am Wind segeln, aber damit meine ich schon eine Meinung entwickeln. Und das geht auch auf mein Eingangsstatement hinaus. Das ist etwas, was wir bei DLA beispielsweise kulturell sehr fördern, was wir auch von den Leuten erwarten. Diese Offenheit und diese Offenheit im Gespräch auch dem Mandanten gegenüber zu entwickeln und nicht reaktiv Themen aufzunehmen. Und ich glaube, man muss heute eine Neugierde haben, man muss Lust haben auf neue Lösungswege und auch den damit verbundenen vielleicht Druck und Zweifel aushalten können, sicherlich auch in der Begleitung durch Kollegen. Damit will ich nicht sagen, dass ein Berufsanfänger, Berufsanfängerin das für sich selber ausmachen muss, ganz im Gegenteil. Aber glaube ich, darum geht es. Und das sind andere Fähigkeiten, als ich sie noch in meiner juristischen Ausbildung mitbekommen habe. Und die wurden auch nicht übermäßig eingefordert oder gefördert. Und um das nochmal konkreter zu machen für den M&A-Bereich, wenn du dir beispielsweise Themen anguckst wie M&A im Life Science-Sektor, dann ist das ein viel stärkeres Schnittstellenthema. Wir erleben heute, dass die M&A-Anwälte in diesen Sektoren eben nicht nur juristisch oder in ihrem, sagen wir mal, M&A-juristischen Kontext unterwegs sind, sondern eben sehr, sehr starkes Verständnis haben für die entsprechenden gewerblichen Schutzrechte, Lizenzthemen und. Also es geht eigentlich über deinen Kernbereich hinaus und da gibt es verschiedene Sachen, die heute eher Schnittstellenthemen sind.
Ist es überhaupt möglich, sich darauf wirklich vorzubereiten? Also was verlangen wir dem Jurastudium jetzt quasi ab, wenn wir dann auf eine Welt treffen, die von Megatrends geprägt ist, die von Krisen geprägt ist, wo sich permanent alles verändert? Ist das überhaupt noch möglich oder wie könnte und müsste man sich auf diese Welt heute vorbereiten?
Ja, ich meine, du sprichst da wirklich einen ganz, ganz spannenden Punkt an. Und ich glaube, die Meinungen gehen dort sehr, sehr stark auseinander. Meine persönliche Meinung ist, dass Planbarkeit in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer geworden ist. Also man könnte auch salopp sagen, es gibt dieses stärker Fahren auf Sicht. Das wird sicherlich auch unbefriedigend empfunden. Und wenn du dir anguckst, in Unternehmen wie aber auch Kanzleien, wurde und wird auch weiter teilweise über Jahre geplant. Da werden die tollsten Businesspläne überlegt und gedacht. Nun kann man sagen, naja gut, wer gar keinen Plan hat, der weiß auch gar nicht, wo er hin möchte. Also das ist sozusagen dieses alte Geschichte aus Alice im Wunderland, wo sie gefragt wird, wo möchtest du hin? Und sie sagt, sie weiß es nicht. Und dann sagt ihr die Katze, dann ist jeder Weg der richtige. So, also wenn man das nicht weiß, wo man hin möchte, dann hat man sicherlich auch ein Thema. Nur, glaube ich, umgekehrt wiegen wir uns in Scheinsicherheiten, wenn wir meinen, wir können alles planen, alles ergreifen, alles ist berechenbar. Und das hat sicherlich auch nochmal die Corona-Pandemie gezeigt, um bei einem jüngsten Beispiel zu bleiben, was uns dann sehr, sehr stark in so ganz vielerlei Hinsicht aus unserem normalen Leben geworfen hat. Und deswegen, glaube ich, geht es heute um andere Fähigkeiten. Ich glaube, es geht darum, Leute zu befähigen, diese Unsicherheit und auch Komplexität auszuhalten, daran nicht zu verzweifeln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und für uns Juristen heißt das eben auch, die Ruhe zu bewahren. Wenn der Mandant mit einem Thema kommt, was es so eben noch nicht gibt und was im Fluss ist, müssen wir trotzdem den Mandanten beraten und sollten mit dem Mandanten einen Weg finden. Und das kann auch Leute überfordern. Das ist, glaube ich, eine ganz große Verantwortung, die wir haben in unseren Sozietäten, in der Ausbildung von jungen Kollegen, diese Sicherheit auch zu vermitteln und eben auch diese geschützten Räume zu schaffen und gleichzeitig Leute auch neugierig zu machen. Also Veränderung ist nicht zwingend etwas Negatives, sondern da liegen auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann sind da ganz viele Zufälle drin und Zufälle, für die ich größtenteils sehr, sehr dankbar bin. Einige, für die bin ich gar nicht so dankbar, aber auch die gehören dazu. Das Leben ist leider nicht nur ein Ab, sondern da gibt es auch ein paar andere Facetten. Aber das aufzugreifen, davon zu lernen, sich weiterzuentwickeln, darum geht es. Und ich glaube, man kann eine ganze Menge in diesem Bereich lernen. Und auch, also beispielsweise wir, wie auch andere Sozietäten, schauen uns stärker das Thema Resilienz an. Mhm. Auch das ist kein neuer Punkt, aber das war vor Jahren in der Ausbildung von Juristen in Kanzleien eigentlich nicht so gang und gäbe. Da hat man eigentlich eher gesagt, du bist ein richtig cooler Typ, wenn du hier Vollgas gibst. Und da hat man gesagt, naja gut, der Typ, der Gleisbauer, der ist halt nach 7-8 Stunden Gleisbauarbeiten erschöpft, aber wir ziehen hier einfach nochmal durch und das ist natürlich totaler Schwachsinn, denn wir Kopfarbeiter brauchen auch unsere Pause und all diese Themen. Also und das wird heute anders gesehen. Ich glaube, da kann sich noch mehr tun, aber es gibt Fähigkeiten, glaube ich, die kann man erlernen, die kann und sollte man vermitteln. Und ich glaube, die tun einem auch gut, um in dieser Welt, die nicht einfacher wird, die schneller wird, komplexer wird, um durch diese Welt ganz gut zu kommen.
Ja, absolut. Ich glaube, da hat sich definitiv was getan oder zumindest hoffentlich etwas getan und da sind wir auch noch dabei, denn es galt ja schon immer so ein bisschen das Bild derjenigen, naja, wer irgendwie am längsten durchhält, der kann auch aufsteigen und man muss irgendwie sich da durchbeißen und erst dann ist es quasi ein Zeichen von Qualität im Anwaltsberuf, zumindest im Großkanzleiumfeld. Und ich glaube, das ist etwas, wo man heute weiß, dass das in der Form nicht haltbar ist und auch nicht mehr so gelebt wird. Was würdest du dir denn für Menschen an deiner Seite wünschen, um das mal so auszudrücken? Und wem würdest du quasi eine Karriere in dem Bereich, in dem du tätig bist, empfehlen? Also was sollte man bereits mitbringen? Worauf sollte man noch neugierig sein? Was sollte man noch lernen wollen?
Ja, also ich kann ja mal mit meiner eigenen Wunschliste für mein Umfeld anfangen, wobei ich ein Team habe, was diese Wunschliste sehr gut erfüllt. Insofern bin ich eigentlich ein sehr glücklicher Mensch. Aber was ist mir wichtig? Auch das geht so ein bisschen auf mein Eingangsstatement zurück. Ich glaube, man ist gut beraten, wenn man sehr, sehr offen und transparent in Teams reden kann. Und nochmal, unabhängig von der Seniorität, ich fordere das ein von meinen Kollegen, aber nicht nur ich, sondern viele andere Partner, bei uns leben das auch und das schafft ein ganz anderes Miteinander, das schafft einen ganz anderen Austausch und das gibt Leuten auch das Gefühl, und nicht nur ein Gefühl, sondern sie erleben es auch wirklich, dass ihre Stimme gehört wird und wir haben uns gerade als DLA beispielsweise dadurch extrem weiterentwickelt. Ich finde das als große Bereicherung, auch wenn nicht jede Meinung bequem ist. Das soll sie aber auch nicht sein, das darf sie auch nicht sein und es gibt nicht die Situation, dass ich bei allen Punkten sage, ja stimmt, da gibt es auch Punkte dabei, die ich ablehne beispielsweise. Wo ich sage, nee, bin ich einfach anderer Meinung oder ich möchte das jetzt als Partner anders entschieden wissen. Das gibt es auch, aber ich mag den Austausch und diese Offenheit. Ich mag es auch, wenn Leute quasi unternehmerisch denken. Also und das ist vielleicht eine Sache, die weit über mein Team hinausgeht, wo ich denke, das sollten Anwältinnen und Anwälte können. Am Ende des Tages geht es ja darum, als erfolgreiche Anwaltspersönlichkeit, dass du deinen Weg gehst, deine Karriere machst, deinen Mandantenstamm entwickelst. Und viele Juristen haben wenig bis schlechte Antworten auf die Frage, woher kommen denn eigentlich meine Mandanten? Wie entwickle ich die? So. Also, und auch dafür gibt es sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Ja, da gibt's, ich habe viele Leute kennengelernt, die in der juristischen Welt, die wollen natürlich gesehen und angerufen werden. Die warten darauf, dass der Mandant sich bei ihnen meldet. So. Mhm. Und für die ist das ein Graus, irgendwo hinzugehen und sozusagen sich eine Dienstleistung zu verkaufen. So. Ja, das hört sich auch erstmal nicht so nett an, aber es ist eine ganz wesentliche Fähigkeit, Mandanten, potenziellen Mandanten zu vermitteln, was wir machen, wo wir helfen können. Und diese Gespräche sind, finde ich persönlich, unglaublich spannend, weil man wahnsinnig viel über Mandanten lernt, was die umtreibt, was die gerade für Projekte haben, was die für Organisationsthemen haben. Also es sind Gespräche, aus denen man, auch wenn man vielleicht eine Dienstleistung verkaufen oder anpreisen möchte, eigentlich jedes Mal unglaublich viel mitnimmt. Und insofern, worum geht's? Um Offenheit, Neugierde, unternehmerischen Instinkt, auch Lust haben, eben Mandate zu gewinnen, nicht nur reaktiv abzuarbeiten, bis irgendwann mal eine E-Mail reinkommt oder ein Telefon klingelt, sondern selber einen Punkt machen und auch gerne sich eben auch Themen zu überlegen. Also ich habe im Laufe meiner Anwaltszeit wirklich starke Kollegen kennengelernt, die tolle Sachen gedacht haben, entwickelt haben. Und da habe ich unglaublich tiefen Respekt vor. Und das finde ich spannend. Und diese Möglichkeiten bieten moderne Kanzleien heute. Und ja, das wünsche ich mir, dass junge Leute das stärker aufgreifen. Und das ist nicht nur für den M&A-Bereich, aber gerade im M&A-Bereich. Mhm.
Ja, absolut. Und ich meine, gerade wenn man Wirtschaftsanwalt, Wirtschaftsanwältin ist, ist, glaube ich, wirklich notwendig, sich in unternehmerische Prozesse eindenken zu können. Und wo, wenn nicht bei einem selber, sollte man damit anfangen? Wenn man also noch nicht mal selber irgendwie eine Idee hat, was der eigene Business Case sein könnte, dann ist es, glaube ich, umso schwerer, das auch für die Mandanten mitdenken zu können. Ja. Also ich glaube, da hast du total einen Punkt, da auch bei sich selbst anzufangen. Aber es ist ein leidiges Thema für viele und auch etwas, was sicherlich in der Ausbildung und auch später kaum eine Rolle spielt. Also Akquise und was alles dazugehört, wenn man auch zum Beispiel selber eine Kanzlei gründet. Ja, also auch das ist ja ein Thema. Da muss man sich dann später mit auseinandersetzen. Was mich tatsächlich dazu bringt, was eigentlich Kanzleien machen müssen. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sich die ganze Welt verändert, wie Megatrends den M&A-Markt beeinflussen und auch wie sich die anwaltliche Tätigkeit gegebenenfalls anpassen muss, unternehmerischer zu denken und viel pragmatischer zu werden in der eigenen Beratung. Was müssen denn Kanzleien als Organisation tun, die natürlich auch von diesen Entwicklungen betroffen sind? Also was muss da aus deiner Sicht passieren, damit die immer am Zahn der Zeit bleiben können?
Ja, ich glaube, eine ganze Reihe von Punkten können wir auch machen als Organisationsform. Und auch das geht wieder zurück auf dieses alte Mantra, was ich da angesprochen habe, beispielsweise Offenheit, auch offen für Neues und auch Leuten Raum geben. Was meine ich damit? Also wir haben beispielsweise bei uns vor ein paar Jahren Legal Tech Fellows eingerichtet. Das sind keine Partner, sondern das sind Counsel wie Senior Associates, die Legal Tech für diese Kanzlei treiben, die dieses Thema besetzen, weiterentwickeln. Die sind dafür auch in einem gewissen Maße von billable Arbeit freigestellt, damit sie genau diesen Raum haben. Denn es bringt wenig Leuten immer nur eine Aufgabe zu geben und am Ende des Tages ihnen nicht die Freiheit zu geben, sondern sie brauchen die zeitliche wie aber auch inhaltliche Freiheit. Und die treiben beispielsweise in Deutschland das Thema in Zusammenarbeit mit unseren UK-Kollegen. So. Da gibt es, glaube ich, immer noch eine Reihe von Kanzleien, die sagen, das ist Partneraufgabe. Ja, also das kommt zum Glück oder tritt immer weiter in den Hintergrund. Das finde ich auch gut, weil...
Woher kommt das überhaupt? Also woher kommt dieses Denken, dass wesentliche und größer verändernde Themen rein auf der Partnerebene stattfinden können? Also gerade bei Digitalisierungsthemen finde ich es besonders absurd.
Ja,
allein schon wegen der Altersstruktur.
Du, ich finde es auch total absurd. Und deswegen habe ich auch dieses Beispiel gewählt, weil ich finde, da merkt man es ganz besonders. Und es ist so ein bisschen der, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, aber es fängt damit an, dass der deutsche Jurist, dem traut man ja alles zu. Der kann Jumbojet fliegen, einen Fall lösen und ist irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, wenn er dazu was gelesen hat, dann kann er das.
Ja, genau, auf jeden Fall. So, also, ja. Nur, ich glaube, das ist nicht so. Und wir sind einfach, unsere Fähigkeiten sind limitiert und wir sollten uns darauf konzentrieren, wo wir wirklich gut sind. Und wenn du dir auch anschaust, wie waren Kanzleien früher, dann waren die beispielsweise auch weniger spezialisiert, es wurde breiter gearbeitet und über das rein juristische hinaus hat man natürlich all diese Themen besetzt, Personalführung, Personalentwicklung und. Und ich glaube nicht, dass einfach ein Jurist ohne weitere Kenntnisse und Anleitung extrem stark in Personalführung ist. Ich glaube, das sind alles Bereiche, die unglaublich wichtig sind, wo man auch unglaublich viele Fehler machen kann und wo man auch mit einer ja, gewissen Demut rangehen sollte. Also mein Doktorvater hat auch immer gesagt, seien Sie auch demütig bestimmten Themen gegenüber. Und ich glaube, da hat er auch ganz, ganz recht. Und das schmeckt dem deutschen Juristen erstmal nicht so richtig. Der kommt nämlich durch die Tür und sagt, hier bin ich und eigentlich kann ich alles. So, also damit fängt's an. Dann steckt natürlich auch dahinter der Gedanke, ist ja unsere Kanzlei, ist ja unser Geld. Also ich übernehme hier die Verantwortung. Aber Verantwortung übernehmen heißt eben nicht, dass ich alles im gleichen Maße gut kann. Also der VW-Vorstandsvorsitzende entwickelt ja auch nicht die neuen Motorentypen selber.
Eben.
Also vielleicht kann er das, weiß ich jetzt nicht. Aber jeder hat so seine Aufgabe in diesen Strukturen. Und ich glaube in der Tat, jüngere, modernere Themen, da ist es wichtig, auch andere Kollegen mit einzubinden. Wobei umgekehrt ich auch sagen möchte, ich möchte gar nicht alte Kollegen davon ausschließen, denn auch das ist wieder die andere Entwicklung. Ja, also das ist auch so ein Megatrend, der langsam stärker beginnt. Megatrend Silver Society, wie sie schön genannt wird, wo auch der ältere Mensch wieder Platz findet. Und das ist natürlich durch die Entwicklung der Altersstrukturen in der Gesellschaft nochmal eine ganz andere Dimension. Also insofern glaube ich, ist es nicht immer zwingend die junge oder die ältere Generation, aber Kanzleien brauchen Offenheit. Und ich glaube, Kanzleien sind gut beraten, Leute zu empowern, ihnen Raum zu geben und nicht nur zeitlichen Raum, sondern auch inhaltlichen Raum. Und das ist etwas, was Kanzleien, glaube ich, häufig falsch machen in der Delegation von Arbeit. Da wird Delegation von Arbeit meistens so begriffen, ich gebe es jemand anderen und der arbeitet dann irgendwas ab und dann hole ich mir das quasi wieder. Aber ich glaube sehr daran, dass derjenige, diejenige, die die Arbeit bekommt, muss in der Arbeitsdelegation auch eine Verantwortung und auch Entscheidungsmacht bekommen. Und erst dann wird es sozusagen gut. Und da liegt natürlich auch eine Fehlergefahr drin, ganz klar. Aber zu denken, dass in menschengetriebenen Strukturen wie Kanzleien keine Fehler passieren, ist auch ein Irrtum. Dort, wo der Mensch agiert, Krankenhaus, Kanzlei, Bank, wo auch immer, da passieren auch Fehler. Und wichtig ist natürlich, dass wir von unserer Struktur her diese Fehler minimieren, dass wir aufpassen, dass wir Qualitätssicherung betreiben. Und all das machen wir. Und dadurch kriegt man diese Dinge auch sehr, sehr gut in den Griff. Aber von vornherein zu denken, oh Gott, da könnte ja was passieren, wenn der Associate ans Werk geht, ist der falsche Ansatz. Insofern wünsche ich mir noch mehr Offenheit, noch mehr Raum für Ideen, noch stärkeren Austausch. Und da kommen eben auch Ideen hoch, die sind Mist. Aber wenn nur die Partner reden, ist das auch totaler Mist. So. Also insofern wünsche ich mir da eigentlich mehr Austausch.
Okay, das fand ich sehr schön. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ich möchte noch mal mit dir einmal zumindest einen kleinen Blick in die Zukunft wagen oder zumindest von der Gegenwart ausgehend in die Zukunft. Was sind denn die Megatrends, die Veränderungen, mit denen du derzeit zu tun hast und was siehst du jetzt in nächster Zeit auf dich zukommen und auf den ganzen M&A-Bereich, also auch auf die Leute, die vielleicht heute nach dieser Folge gesagt haben, richtig gut, habe ich total Bock drauf. DLA Piper, M&A, Nils Krause. Was passiert da? Was wird da auf die zukommen?
Also diesen Effekt wünsche ich mir natürlich. Schauen wir mal, ob es kommt.
Da gehe ich jetzt fest von aus.
Ob sich dieser Trend so einstellt. Aber was sind die Trends, die mich gerade beschäftigen oder uns hier im Team? Also Globalisierung oder Decoupling, Regionalisierung, das sind sicherlich große Themen, die wir haben. Ja, also ich habe über Jahre viel China-Geschäft auch gemacht. Du siehst es in den Zeitungen, die Spannung zwischen den USA und China nehmen zu. Man kann immer ein Fragezeichen dran machen, was passiert eigentlich in Taiwan. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Szenarien für die Zukunft. Aber das sind Themen, wo wir unsere Mandanten vorbereiten. Das ist ein Thema, das große Megathema Globalisierung. Wie denkt man das heute? Das Zweite, was mich und sehr stark beschäftigt, sind Nachhaltigkeitsthemen, ESG, Environmental Social Governance. Das ist ein Bereich, den wir sehr stark in Mandatsprojekten umsetzen, wo wir Unternehmen helfen, durch strategische Akquisitionen oder auch Divestments besser zu werden, nachhaltiger zu werden. Also die ökologische Frage ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und unabhängig von der Mandatsarbeit ist es sicherlich auch der Megatrend New Work. Also wie wollen wir arbeiten, wie leben wir? Und auch da sieht man ja, finde ich, wenn man so auf die Welt schaut, in unterschiedliche Bereiche, ganz unterschiedliche Entwicklungen. in der Pandemie wurde dann gesagt, man geht nach Hause im Lockdown und dann gibt's Leute wie Elon Musk, die sagen, wer jetzt nicht wieder im Büro ist, der ist irgendwie ein fauler Hund und darf hier nicht mehr für mich schuften. So, also und da glaube ich, da wird sich auch noch viel einstellen und das tut sich auch bei uns, wobei wir einen sogenannten New Deal haben unter uns Kollegen, wo wir eben auch anders arbeiten wollen. Aber das ist ein großer Megatrend, wie wir im Grunde genommen als Organisationsform agieren, unabhängig vom Mandat.
Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, insbesondere was die Themen ja Globalisierung, ESG angeht, werden wir wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch einiges erleben. Und vielleicht müssen wir uns dann einfach nochmal verabreden, um darauf zurückzuschauen. Aber bis hierhin würde ich mich erstmal bei dir bedanken für das spannende Gespräch und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Alicia, vielen Dank für das Gespräch, hat mich auch sehr gefreut und gerne bis zum nächsten Mal.
Bis bald, tschüss.
Bis bald, tschüss.
Das war Nils Krause. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.